Also ich glaube eher an den Weihnachtsmann, als dass wir deutsche Truppen in der Ukraine sehen werden. Dann alle Äußerungen, die wir aus Russland haben, sagen no way. Was hätten Sie denn damit erreicht? Das wäre ja dann geradezu ein Negativbild.
Herzlich willkommen. Pott und die Welt ist zurück aus der Sommerpause. Wer den Podcast schon kennt, weiß es. Zur Sicherheit sagen wir nochmal, wer wir sind.
Hallo, Martin Bielecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik.
Und ich bin Katharina Peetz, freie Journalistin mit Schwerpunkt auf Außenpolitik. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der Außen- und Sicherheitspolitik über aktuelle und latent aktuelle Themen, versuchen Einordnungen zu geben und zum Nachdenken anzuregen.
In dieser Folge geht es um den Krieg in der Ukraine. Da war nämlich von Sommerpause oder von Entspannung so gar nichts zu spüren, im Gegenteil. In der vergangenen Woche hat die Ukraine den bisher größten russischen Angriff seit Kriegsbeginn erlebt. Ein rauchendes Regierungsgebäude, Dutzende Verletzte, mehr als 800 Drohnen in einer einzigen Nacht.
Während europäische Staats- und Regierungschefs über mögliche Friedenstruppen nach einem möglichen Waffenstillstand nachdenken, zeigt der russische Präsident Putin einmal mehr, dass er kein Interesse an einem Frieden in der Ukraine hat. US-Präsident Trump scheint so langsam auch das Interesse am Ukraine-Krieg zu verlieren. Und heute, wir nehmen diese Folge am Mittwoch, dem 10. September auf, hat Polen erstmals russische Drohnen abgeschossen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind.
Wie also steht die Ukraine vor dem nächsten Kriegswinter da? Wie gut sind die Europäer auf eine mögliche Ausweitung des Krieges vorbereitet? Und was ist vom neuen deutschen Wehrdienstmodell zu halten? Darüber sprechen wir mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel.
Der uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Lassen Sie uns direkt mal aktuell einsteigen. Nach diesem Abschuss der russischen Drohnen, die heute Nacht in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, ist die Aufregung groß. Das polnische Militär spricht von einem Akt der Aggression. Viele europäische Regierungschefs haben den Vorfall verurteilt. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? Welches Ziel verfolgt Russland mit solchen gezielten Provokationen?
Also das Problem ist jetzt ja, dass wir wenige Stunden danach nur das lesen können, was die News-Ticker bringen. Und als Historiker sage ich immer, wir sollten ein bisschen zurückhaltend sein mit der Bewertung, bevor wir mehr Quellen haben. Es kann ja alles Mögliche sein. Zwei Szenarien sind ja denkbar. Einmal passiert im Krieg vieles, was so nicht vorgesehen ist. Wir haben es ja auch schon vorher gesehen, dass Geschosse in Polen eingeschlagen sind. Es kann einfach eine Fehlleitung sein. Oder etwas anderes wäre ja, das wird jetzt da diskutiert, es ist eine bewusste Provokation der Russen ist. Wir reden viel von Cyberkrieg, wir reden viel von die NATO herausfordern und das kann natürlich ein Versuch sein zu sehen, wie reagiert jetzt Polen eigentlich da drauf. Und das steigert man. Das ist bisher die Lesart. Ich würde mir mal ein bisschen zurückhalten, was ist es wirklich, wenn das die Lesart ist, wenn sich das herausstellt. Angeblich soll es ja auch dann erhebliche Aktivitäten auch im Social Media gegeben haben, um Panik zu verursachen und so weiter. Dann wäre das sicherlich nochmal eine neue Qualität, vor der allerdings auch schon viele seit langem gewarnt haben. Also das Narrativ ist ja, Russland wird uns gerade im hybriden Bereich herausfordern und darauf müssen wir vorbereitet sein. Es scheint so zu sein, dass die Reaktion ja ziemlich eindeutig war. Es ist eine militärische Reaktion, also niederländische F-35 und polnische F-16 haben da Drohnen abgeschossen. Es gibt eine klare Kommunikation, Artikel 4. Das sind insofern alles auch Aktionen, so schlimm das da ist, die mich auch wieder positiv stimmen lassen, weil die NATO eben jetzt nicht wie ein Hühnerhaufen durcheinander läuft, sondern die Europäer eben auch gezeigt haben, dass bei allen militärischen Problemen sie auf sowas zumindest dann auch reagieren können.
Für diese Lesart, Herr Neitzel, in Sachen Warnung vor Eskalation etc. Spricht ja auch etwas, was Sie vor einigen Monaten schon gesagt haben, nämlich die doch recht dramatisch klingende Aussage vom März, als Sie gesagt haben, dieser Sommer könne womöglich der letzte Sommer in Frieden sein in Deutschland. Und das wollten Sie als einen Weckruf verstanden wissen. Jetzt ist der Sommer ja leider so gut wie vorbei. Was würden Sie sagen? Sind wir dann aufgewacht?
Also ja und nein. Also für uns, die wir jetzt Teil eines öffentlichen Diskurses sind, da kann man, glaube ich, jetzt wirklich nicht beklagen, dass im öffentlichen Diskurs über alle möglichen Szenarien gesprochen würde, über auch eine gewisse Dringlichkeit der Situation. Also der Diskurs hat sich doch erheblich verändert und ich würde sagen, wenn irgendwo die Zeitenwende angekommen ist, dann im öffentlichen Diskurs, in den öffentlichen Debatten. Diese Zeitenwende und dieses Ankommen, dieser Weckruf kann man ja auf verschiedenen Ebenen hören. Wir haben die neueste Bevölkerungsumfrage des ZMSBW, des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, die auch zeigt, dass die Bevölkerung in all diesen Fragen mitgeht, dass eben eine Mehrheit der Deutschen Russland als Gefahr sieht, dass sie für mehr Soldaten sind, für die Wehrpflicht und so weiter und so weiter. Das Problem ist einfach schlicht, und das habe ich schon oft gesagt, die Politik. Und zwar einerseits die Legislative und die Parteien und dann die Exekutive, die Regierung. Wenn wir sehen, was passiert und was eigentlich sachlich geboten wäre, was zumindest vielleicht nicht alle, aber doch die allermeisten Experten sagen, viele in der Mehrheit der Bevölkerung, und wenn wir sehen, was dann erfolgt, da sehen wir ein großes Delta. Und ich glaube, dass im Rahmen der SPD zum Beispiel viele einfach den Schuss nicht gehört haben und irgendwie glauben, aus ihrer eigenen Überzeugung heraus, und die Überzeugungen sind ja alle legitim, ich will das gar nicht desavouieren, ja, nee, das wird jetzt bald Frieden geben und dann können wir uns wieder mit den Themen der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen. Es ist einfach ein Unernst bei der Sache und es ist nicht die Frage des Diskurses, es ist letztlich eine Frage, eine innere Frage der Politik und der Politikfunktionäre. Da würde ich nach wie vor sagen, da scheint es, müsste man nochmal ordentlich in Zorn stoßen, um den Leuten klarzumachen, dass sie schon eine Verantwortung für dieses Land haben.
Das heißt, nochmal auf diese Aussage vom März zurückgefragt, letzter Sommer in Frieden, würden Sie daran festhalten, beziehungsweise wie bewerten Sie das jetzt Stand heute, 10. September?
Ja, sowas schreibt sich ja fort. Ne? Also wir können nicht in eine Glaskugel schauen. Das habe ich auch am 6. März in der Phoenix-Runde nicht versucht. Und diese Aussage war natürlich in der damaligen Lage. Endlich nochmal dran, 14. Februar, Vance, Menschensicherheitskonferenz, 28. Februar, Oval Office, wir erinnern uns daran und wir erinnern uns auch an die Kommentare. Diese beiden Events haben ja einen Schock verursacht, der überhaupt nur diese riesigen Investitionen in Deutschland und Verteidigung möglich gemacht haben, weil dann auch Friedrich Merz, die SPD, andere Annahmen, möglicherweise stehen wir vor dem Ende der NATO. Weil dann auch diskutiert wurde, vielleicht ernennt Trump gar nicht den neuen Sakeur, den neuen Oberbefehlshaber, zieht sich zurück. Und ich glaube, erst dann, nach diesen Februar-Events, wachten die Europäer auf und sagen, ups, dann müssen wir doch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen. Und das gepaart mit der großen Angst, die es damals noch gab vor dem Sabbatmanöver in Weißrussland. Seitdem sind viele Dinge passiert, auch positive, das muss man vielleicht jetzt auch mal sagen. Also die NATO gibt's noch, ist positiv, hätte anders kommen können, also noch gibt's sie aber. Die Amerikaner haben keine Atomwaffen abgezogen, keine Truppen abgezogen. Die Europäer können zumindest weitreichende Waffen kaufen. Es gibt auch noch Intelligence-Informationen aus den USA, zwar nicht mehr die Unterstützung wie unter Biden, aber die Europäer können kaufen. Hätte auch viel schlimmer kommen können. Wir sehen die Investitionen in Deutschland. Wir sehen einen Friedrich Merz, der anders als Olaf Scholz doch außenpolitisch andere Akzente setzen kann, konstruktivere Akzente setzen kann. Das ist alles positiv. Wir sehen auch, dass das Sabbatmanöver nicht so groß ist wie befürchtet. Es ist kleiner, 10.000 Mann im Umfang, eines der kleinsten Sabbatmanöver wohl, wie wir sie je gesehen haben, wohl auch nicht direkt an der Grenze. Und die NATO, bei allen Schwierigen, was wir über die NATO sagen können, sieht natürlich die Aufmärsche und wir müssen jetzt nicht befürchten, dass wir im September jetzt einen Angriff auf Litauen sehen. Also ich kenne zumindest keinen, der das auch hinter verschlossenen Türen so sagt. Also das ist erstmal positiv, deswegen würde ich das vorsichtiger formulieren jetzt. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir wirklich eine Warnung geben können. Denn Putin hat 1,2 Millionen Mann unter Waffen und die NATO überlegt natürlich auch, was mache ich mit 1,2 Millionen Mann? Die brauche ich nicht für den Ukraine-Krieg. Und natürlich kann die Lage im Frühjahr wieder eine ganz andere sein. Wir leben eben in einer dynamischen Lage und wir können die Dinge nicht voraussehen. Das Problem dabei ist, wir können halt einsatzbereite Streitkräfte nicht wie ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. Deswegen müssen wir schon noch unsere Hausaufgaben machen. Aber ich kann sagen, ich schlafe jetzt ein bisschen ruhiger als im März.
Ich würde nochmal auf das Stichwort Sabbatmanöver zu sprechen kommen. Das haben Sie eben schon erwähnt. Wir müssen es, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären. Also das ist ein Manöver, das Russland und Belarus zusammen machen, regelmäßig alle 4 Jahre. Und das findet eben oder beginnt jetzt in dieser Woche an der Grenze zu NATO-Gebiet. Sie haben schon gesagt, also es ist nicht so gravierend, wie man vielleicht befürchtet hat. Trotzdem ziehen manche den Vergleich, als im Februar 2022 eben auch Truppen zusammengezogen sind. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, am Februar 2022 war das Sabbatmanöver das Größte, was wir je gesehen haben. Und das mündete dann auch in dem Krieg. Sehr viel mehr Truppen. Jetzt ist es eines der kleinsten, die wir gesehen haben. Und natürlich sind 10.000 Mann, also das, was ich weiß, ich habe jetzt nicht die letzten Zahlen, rechnet man mit etwa 10.000 Mann. Also das ist jetzt auch kein Spaß, aber mit 10.000 Mann greift man jetzt nicht Litauen an. Das ist einfach im Umfang zu klein. Und wir haben ja im Vorfeld des Ukraine-Krieges schon im Herbst 2021 die Satellitenbilder gesehen und diesen Truppenaufmarsch von etwa 150.000 russischen Soldaten. Und das sehen wir jetzt eben nicht. Und das kann die NATO eben sehr genau sehen. Also sie kann ja jedes Knopf noch, was sich da bewegt, erkennt sie. Von daher wird es ein Manöver sein. Die große Frage wird zum Beispiel sein, bleiben diese 10.000 Mann dann in Weißrussland stationiert? und wird das verbunden mit anderen Truppen, die vielleicht dahin verlegt werden und bleibt da eine Bedrohung. Also da schaut Oberkommando der NATO in Mons, im belgischen Mons, also Shape, sehr genau hin, was da passiert. Und der Sakeur, der NATO-Oberbefehlshaber, hätte auch Truppen zur Verfügung, die er in eigener Machtvollkommenheit dorthin verlegen kann, und zwar ohne jetzt erst jeden Bundeskanzler oder jeden Präsidenten zu fragen. Also von daher, glaube ich, hinkt dieser Vergleich mit Februar 2022, weil die Größenordnung andere sind. Und die Debatte, die wir im Frühjahr geführt haben, war noch so, wir wissen gar nicht, wie groß das wird. Und wer weiß, vielleicht benutzen die Russen das. Aber diese Gefahr, das sagen mir auch meine Freunde in Litauen, die noch im März sehr besorgt klangen, die sind jetzt auch ein bisschen ruhiger und fragen sich allerdings, bleiben diese Truppen da und wie sieht es denn im nächsten Jahr in der Entwicklung aus? Also keine Entwarnung, aber jetzt für dieses Jahr, glaube ich, ist der Ausbruch eines Konfliktes sehr unwahrscheinlich.
Sie haben ja kürzlich prophezeit, dass die nächsten 3 Jahre entscheidend sein werden dafür, weil Putin einfach nur wenig Zeit hat, um zu entscheiden, ob er den Krieg jetzt ausweitet oder in die Konfrontation mit der NATO geht. Welche Indizien sehen Sie denn dafür, wie und wann diese Entscheidung ausfallen könnte?
Auch da rätseln wir natürlich alle rum und auch die Nachrichtendienstszene, das militärische Nachrichtenwesen, soweit ich das überblicke, da schaue ich natürlich auch nicht in jede Fuge rein, aber ein bisschen kenne ich mich da aus. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also es ist ja die Schwierigkeit, eine Intention zu bewerten. Wir können Potenziale erkennen, aber dann die Intention, das ist ein schwieriges Feld. Wie komme ich auf diese nächsten 3 Jahre? Ich würde 3 Faktoren nennen. Ein Faktor ist die Amtszeit von Trump. Trump ist eben anders als Obama, Biden fährt eine andere Politik. Nicht so schlimm bislang, wie wir dachten, aber es kann ja durchaus möglich sein, dass Putin Gelegenheiten wahrnimmt und sagt, naja, also da wird Donald nicht handeln, weil ich mit ihm einen Deal ausgehandelt habe und ich kann die Möglichkeit nutzen. Das heißt, wenn Putin bereit wäre, den Rubikon zu überschreiten und die NATO anzugreifen, zu testen, jetzt mit Truppen in einer Form, wird er das aus meines Erachtens in der Amtszeit von Trump machen und die endet am 20. Januar 2029, hoffentlich zumindest. Und dann wird er nicht am 19. Januar anfangen. Also sagen wir mal, da ist eben die Zeit bis 28 ist ein Limit. Das andere Limit sind die enormen Kosten der Aufrüstung. Noch kann Russland die alle tragen, aber Russland gewinnt ja seine Soldaten, etwa mit sehr viel Geldzahlungen. Deswegen gehen Leute freiwillig dahin, schicken die Familien ihre Söhne zum Krieg führen, um dann für die Familie zu sorgen. Aber die Kosten, das würde ich so ein bisschen mit dem Deutschen Reich von 1939 vergleichen, die sind eben nicht unendlich lange tragbar. Und Putin hat eben auch einen Brezhnev vor Augen, den die Hochrüstung in den im ökonomischen und dann letztlich auch den politischen Ruin getrieben hat. Also auch das spricht dafür, jetzt einige Jahre das noch durchzuhalten, aber eben nicht 10 Jahre sagen, es durchzuhalten. Und der andere Faktor ist, dass wir in der NATO zwar langsam aufrüsten, und vielleicht kommen wir noch darauf, auf die Probleme, die Deutschland hat, aber natürlich werden wir stärker. Also auch die Bundeswehr bekommt neues Material. Auch die Bundeswehr wird dann irgendwann ihre F-35 bekommen. Also auch in 10 Jahren wird die NATO trotz aller Probleme in Europa erheblich stärker sein, ihre Verfahren, Operationsplan Deutschland, als in 2 Jahren oder so. Und wird Putin mit einem solchen Schritt warten, bis die NATO melden kann, jetzt wären wir soweit, jetzt könnten wir uns treffen, morgens um 5 vor der großen Arche, vor dem Dorfe. Nein, das natürlich nicht, sondern diese Aufrüstung, das muss man eben auch sagen, das sage ich ganz bewusst als Historiker, setzt Putin natürlich auch unter Druck. Und da haben wir viele andere Fälle, ne? 1914, 1939, wo Nachrüstungen von Demokratien dann eben auch autokratische Regime unter Druck gesetzt haben, nach dem Motto, besser jetzt als später. Das bringt mich zu dem Schluss, und damit bin ich nicht ganz allein auf dieser Welt, zu sagen, eigentlich sind die nächsten 3 Jahre die gefährlichsten. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen würden, stehen wir in 3 Jahren hoffentlich sicherer da.
Schauen wir mal auf die Ukraine selbst. Das Land erlebt ja in diesen Tagen und Wochen die schlimmsten Angriffe seit Beginn der Vollinvasion. Es geht auf den 4. Kriegswinter zu, so ganz allmählich. Was sind aus Ihrer Sicht die größten militärischen Herausforderungen, vor denen die Ukraine steht?
Die größte Herausforderung ist, glaube ich, das Personalproblem in der Ukraine. Technologisch ist es natürlich immer eine Herausforderung, aber da ist die Ukraine ganz gut dabei, an diesem Wettlauf, die Innovationszyklen mitzuhalten. Die Russen haben sehr viel dazugelernt im Drohnenkrieg, wie die Ukrainer auch. Die Ukraine waren am Anfang im Vorteil, ihre Start-up-Szene, eine schnellere Organisation, aber Russland hat eben erheblich gelernt. Das ist aber immer so ein Wettlauf, da ist der eine meine Nasenspitze voran, dann der andere. Die Ukrainer entwickeln jetzt diese Deep-Strike-Waffen, dann wird man sehen, wie erfolgreich die sind, die können durchaus einen Einfluss haben, weil sie den Krieg stärker in russisches Gebiet tragen. Und ich erinnere an den Krieg Iran-Irak, 80 bis 88, da haben die Iraker irgendwann angefangen, Teheran zu bombardieren, dann war es den Iranern zu viel. Vielleicht in einer idealen Welt schaffen die Ukrainer auch stärker noch, die russischen Ölraffinerien anzugreifen, Benzinversorgung zu unterbrechen, und dann mag Putin vielleicht auch anders über diesen Krieg nachdenken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht. Also, aber da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass die Ukraine auch mit westlicher Unterstützung, ich glaube, die Dänen liefern das Triebwerk, ein Stück nach vorne weitermachen. Das große Problem, was wir als Westen eben nicht beeinflussen können, ist die Frage der Soldaten. Die Russen halten die Ukraine unter einem permanenten Druck. Das ist ihre Strategie. Sie erleiden dabei hohe Verluste. Sie können das aber mit ihren hohen Soldzahlungen aushalten. Sie wachsen trotzdem an, die russischen Streitkräfte. Also in den letzten, weiß ich nicht, einem Jahr, 15 Monate etwa noch um den Umfang der Bundeswehr. Riesiger Aufwuchs. Und die Ukrainer, das sehen wir, bluten allmählich aus. Und das ist eben die große Frage. Wir brauchen aber Soldaten. Sie brauchen Menschen dann auch an der Front, trotz aller Drohnenüberwachung. Und wir sehen eben auch ein Land, das schon noch bereit ist, durchzuhalten. Aber wir sehen eben auch ein Land, in dem sich der Fatalismus, die Müdigkeit immer weiter ausbreitet und sich viele Leute fragen, der Wunsch ist, dass das einfach aufhören möge, sich immer weiter ausbreitet. Und ich bin eben, kann ich aus meiner Haut als Militärhistoriker, da komme ich dann wieder auch in den Ersten Weltkrieg, und es gibt gewichtige Stimmen, die sagen, ja, dass nach 4 Jahren Krieg die deutschen Soldaten und die österreichischen und die russischen einfach am Ende ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer mentalen, physischen Leistungsfähigkeit waren und zusammenbrachen und dann diese Armeen an Kohäsion verloren und der Krieg verloren ging. Und die Frage ist natürlich immer, passiert das irgendwann auch in der Ukraine? Einfach aufgrund der Entwicklung, weil es zu wenig Soldaten gibt, weil sie zu wenig schlafen, weil die Leute zu alt sind als Soldaten, und erleben wir einfach immer einen Zusammenbruch, dass Russland aufgrund der größeren Quantität dieses Land erdrückt. Und das ist die größte Herausforderung, weil wir werden nicht deutsche Soldaten zum Kämpfen schicken. Es müssen die Ukrainer selber lösen, und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Stichwort deutsche Soldaten. Es wird ja durchaus in Europa über Möglichkeiten für einen möglichen Waffenstillstand und dann auch eine solche Absicherung eines solchen diskutiert. Es hat sich die sogenannte Koalition der Willigen herausgebildet. Sind diese Diskussionen aus Ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll oder verfrüht?
Ja und nein, so antworten wir Historiker immer. Also ich würde immer sagen, in der Diplomatie darf man keine Option vom Tisch nehmen. Es ist in diplomatischem Geschäft sehr negativ, wenn man sagt, das schließen wir aus. Das können wir von Bismarck übrigens lernen. Immer alle Optionen auf dem Tisch gehalten, um dann auch mit diesen Optionen ein Stück weit zu spielen. Es wäre dumm von den Europäern zu sagen, wir machen das auf gar keinen Fall. Es geht ja auch darum, im diplomatischen Ringen um Putin Karten im Spiel zu halten, aber auch Trump dabei zu halten und Argumente zu machen, wir machen das nicht, kommt, glaube ich, bei Trump nicht gut an. Also das ist einfach das hohe Spiel der Diplomatie, keine Karten vom Tisch zu nehmen. Also sollte man in diplomatischen Kreisen das auch weiter diskutieren. Die öffentliche Debatte darum, die halte ich für einigermaßen sinnfrei. Denn, und das, was Boris Pistorius, ich glaube auch Friedrich Merz und andere dazu gesagt haben, halte ich für absolut plausibel. Es steht einfach jetzt nicht an. Ich sehe das auch überhaupt nicht. Also ich glaube eher an den Weihnachtsmann, als dass wir deutsche Truppen in der Ukraine sehen werden. Denn alle Äußerungen, die wir aus Russland haben, sagen no way. Wir wollen ja einen Waffenstillstand, einen Frieden idealerweise. Und Russland würde, glaube ich, eher bis zum letzten Lanzer kämpfen, bevor sie westliche Truppen in der Ukraine akzeptieren. Weil was hätten sie denn damit erreicht? Das wäre dann geradezu ein Negativbild. Jetzt kann trotzdem alles passieren. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Und jetzt die hektischen Debatten, wer sind die ausgerüstet und was machen die? Auch die Ideen, ja, dann sind die im Hinterland. Ja, wozu dann eigentlich? Also das ist mir alles sozusagen irgendwie völlig unklar. Das sehe ich sozusagen nicht. Mögen die Militärs, die Diplomaten diese Dinge als Argumente verwenden, von mir aus auch Dinge immer planen, Militärs planen immer alles Mögliche. Aber in der öffentlichen Debatte sind da so viele Imponderabilien, dass wir eigentlich keinen sinnvollen Diskurs darüber führen können und uns eher darauf konzentrieren sollten, A, die Ukraine zu unterstützen, und B, wie können wir weiter diplomatischen Druck ausüben auf Russland.
Das Stichwort Koalition der Willigen fiel gerade schon. Gucken wir ganz kurz mal auf Putins Allianzen in der Welt. Wir haben ja ganz kürzlich noch die Bilder sehen können von Putin zusammen mit dem chinesischen Staatschef Xi und dem indischen Premier Modi. Hat Putin sich denn erfolgreich jetzt befreit aus der Isolation, wenn es die denn überhaupt jemals so richtig gegeben hat?
Also eine Isolation gab es nie. Wir haben leider immer gesagt, der Westen ist die Welt. Und wenn jemand im Westen isoliert ist, ist auch der Welt isoliert. Und wir haben ja seit Februar 2022 bitter lernen müssen, dass Länder wie Brasilien, dass Länder wie Südafrika und Indien sagen, nö. Ja, also nicht nur Länder, die jetzt vielleicht gekauft wurden von Russland oder China, sondern aus eigenem Antrieb ja, dass Brasilien, obwohl sozialdemokratische Regierung mit Olaf Scholz ja eigentlich ganz gut und uns noch nicht mal die Gepard-Munition gegeben hat, um in der Ukraine Drohnen abzuwehren. Isolation nie. Es gibt jetzt auch kein der NATO vergleichbares Bündnis, auf das sich Russland stützen kann. Aber die symbolischen Bilder sind eben schon stark an einem Wochenende, an dem eigentlich Putin sich mit Zelensky treffen sollte. Nach dem Willen von Trump fährt er nach Shanghai und Peking und steht also mit Xi und dem nordkoreanischen Diktator in einer Reihe. Das ist schon eine Symbolik und auch die Worte, die gewählt wurden, sind ja eindeutig. Wir wollen dem Westen was entgegensetzen, der vermeintlich westlichen Weltstaatenordnung was entgegensetzen. Die Frage ist aber auch da, auch Russland und China haben eine Geschichte, das ist auch keine Liebesheirat, natürlich ist es auch eine Machtpolitik und nicht mit einer Allianz von Großbritannien und den USA oder so zu vergleichen. Die Frage ist, wie tief das geht, das können wir im Detail nicht beurteilen, aber eine Isolation haben wir sicher nicht und China hat nach wie vor ein Interesse an diesem Krieg. Nicht an einer Eskalation, meine ich. Aber ein Interesse an diesem Krieg und unsere Möglichkeiten, das zu beeinflussen, sind eben extrem begrenzt. Leider.
Und Sie haben schon mehrfach Donald Trump angesprochen. Glauben Sie, der hat noch ein Interesse am Ukraine-Krieg?
Tja, wenn wir doch wüssten, was Donald Trump für Interessen hat, dann wären wir jetzt ein Stück weiter. Also für mich ist eigentlich die 1-Million-Dollar-Frage, wird Donald Trump sich irgendwann entnervt zurückziehen, weil er merkt, er kriegt den Deal nicht, den er will? So aller Afghanistan, Kabul und sagt, macht doch euren Kram alleine. Oder wird irgendwann die Eitelkeit von Donald Trump durch Putin verletzt? Man merkt ja, dass Putin auch immer wieder einknickt, dass er ihm schmeichelt, dass er ihn schon bei der Stange halten will, dass er jetzt nicht völlig auf Blockade stößt, sondern immer versucht, auch sprachlich und so auf ihn zuzugehen, aber de facto seinen Krieg weiterführt. Wird irgendwann der Punkt bei Donald Trump kommen zu sagen, also auf Deutsch, der verarscht mich ja, um dann vielleicht die etwas vulgäre Reaktion eines New Yorker Immobilienhändlers kommen und sagen, so, und jetzt liefere ich aber weitreichende Waffen und jetzt mache ich wirklich ernst oder eben nicht. Und das kann, glaube ich, keiner seriös beurteilen. Meine Hoffnung wäre, dass die ganze Eitelkeit, die Trump vor sich hinträgt, vielleicht auch eine Chance ist für den Westen, für die Ukraine, weil er dann merkt, also ich kann ja nicht hier als Verlierer vom Feld gehen, sondern ich muss ja eigentlich meine Macht demonstrieren, um der Größte der Welt zu sein. Und dass Putin vielleicht sein Blatt überreizt. Es ist ja doch interessant, wie trotz der Androhungen letztlich de facto sich nichts verändert. Und wir merken auch, wie die Zölle gegen Indien natürlich auch kontraproduktiv sind, wie sich denn Indien und China wieder annähern. Und dass auch ein Mann wie Donald Trump Frieden nicht einfach herbeizaubern kann. Und dass auch seine Methoden dann irgendwie begrenzt sind. Weil eben ein Block gegen ihn steht, der eben ein erhebliches ökonomisches Potenzial hat. Also das ist ja auch wiederum lehrreich für uns Europäer, wenn selbst Trump es nicht schafft. Wie sollen wir Europäer dann eigentlich, und wir sind auch noch zerstritten, es schaffen, auf diplomatischem Wege mit Sanktionen da einen Frieden herbeizuverhandeln?
Die Gefahr einer Ausweitung dieses Krieges auch auf NATO-Gebiet und damit zumindest auch indirekt auf Deutschland ist ja weiterhin sehr real. Sie haben die Bundesregierung kritisiert, wiederholt, weil sie ihrer Ansicht nach nicht entschieden genug auf die Bedrohung reagiert. Welches Vorgehen würden Sie sich denn wünschen?
Also, wenn jetzt eine Fee in mein Büro fliegen würde, dann würde ich mir wünschen, dass wir eine kraftvolle Reform der Bundeswehr vornehmen, die wirklich den Namen verdient und nicht nur Nebelkerzen zünden, um damit auch ein politisches Signal zu setzen. Und zwar ein zweierlei politisches Signal. Ein außenpolitisches Signal, dass man sagt, wir sind wirklich handlungsbereit, wir sind bereit, uns wirklich verteidigungsfähig aufzustellen, ein Signal an Putin, aber auch an Trump und an die europäischen Verbündeten. Aber auch ein innenpolitisches Signal, dass die Bundesregierung deutlich macht, wir sind reformfähig, wir sind in der Lage, eine Institution wie die Bundeswehr wirklich zu reformieren, und zwar echte Reform. Was ist dazu für notwendig? Meines Erachtens, wir können über viele Punkte reden, der Schlüsselpunkt ist meines Erachtens, dass die Bundeswehr über 50% ihrer Soldatinnen und Soldaten nicht in der unmittelbaren Auftragserfüllung einsetzt, also in den Flottillen, Geschwadern und Brigaden, sondern in den Stäben, im Overhead würden wir sagen. Und jede Institution, die so aufgestellt ist, muss dysfunktional sein. Das heißt, die Bundeswehr, die sich jetzt aufgestellt ist, ist innovationsfeindlich und alle Ideen, Reformen werden versanden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und wir können uns gerne im Jahre 2045 nochmal zum Podcast verabreden und dann werden wir wahrscheinlich feststellen, ja, es hat dann wahrscheinlich irgendwann auch geklappt. So, und da sehe ich einfach überhaupt gar keinen Willen von der Leitung, geschweige denn, dass man das wirklich erkannt hat, obwohl es etwa im Bericht des Bundesrechnungshofes in etwa drin stand, ein bisschen mit anderen Worten, aber es zielt auf dasselbe Problem. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch im Bereich Drohnen, im Bereich IT-Entwicklung, alle Formen werden letztlich versanden, es wird unendlich viel Geld kosten und diese Institution wird dysfunktional bleiben. Und wenn wir das nicht machen, ist natürlich die Wirkung verheerend, weil natürlich Putin auch um die Dysfunktionalität weiß und sagt, okay, mit dieser Bundeswehr, dafür muss ich mich zumindest momentan nicht so groß fürchten. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir deswegen gemeinsam den Vorschlag machen, in 10 oder 20 Jahren eine Carsten Breuer oder eine Boris Pistorius-Kaserne zu benennen, weil diese Leute so die großen Reformer waren, die es endlich geschafft haben, diese Institution vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Eine Reform, wenn man so will, ist ja die des Wehrdienstmodells.
Die treibt mir auch die große Verzweiflung ins Gesicht, ja.
Die baut weiterhin auf Freiwilligkeit. Sind Sie optimistisch, dass es genügend Freiwillige gibt?
Nein, wir alle wissen natürlich, dass es nicht genug Freiwillige gibt. Weiß jeder. Die stellvertretende Generalinspekteurin Schilling hat das Gegenteil gesagt, aber sie weiß natürlich auch, dass das nicht stimmt und sie hat natürlich den politischen Auftrag bekommen, das so zu sagen. Das ist alles ziemlich betrüblich. Warum ist es betrüblich? Weil wir müssten ja endlich von der Sache her argumentieren und sagen, die NATO will 260.000 Soldaten von uns. Das basiert ja auf Verteidigungsplänen. Und wie erreichen wir die? Wir kommen diesem Plan keinen einzigen Schritt, ich muss es so deutlich sagen, näher mit diesem Wehrdienstgesetz. Warum nicht? Es soll ja jetzt Wehrdienstleistende von 6 Monaten geben. In 6 Monaten können sie eigentlich einen besseren Wachmann ausbilden. Also die Leute werden in die Heimatschutztruppe kommen, um in Köln die Rheinbrücken zu bewachen und dergleichen. Diese Leute sind nicht im Feldheer, die werden nicht in die 1. Panzerdivision, nicht in die 10. Panzerdivision, die können sie im Falle eines Krieges nicht an der Front verwenden. Wir müssen aber, haben der NATO versprochen, 3 zusätzliche Brigaden aufzustellen. Jetzt weiß ich nicht, ob Boris Pistorius glaubt, dass diese Soldaten vielleicht vom Mars zu uns kommen. Es weiß auch keiner im Heer. Wo sollen eigentlich die Soldaten herkommen, um diese Brigaden aufzustellen? Wo sollen die Besatzungen herkommen, die die Marine dringend braucht für ihre Schiffe? Wo sollen die Soldaten herkommen, die Luftwaffe dringend für die Flugabwehrraketen braucht? Eigentlich müsste die Luftwaffe einen Fluggeschwader auflösen, um diese Leute zu generieren. Also wir kommen damit keinen Schritt weiter. Die Logik, soweit ich sie bisher verstehe, ist einfach eine politische. Ich generiere Zahlen, damit ich dann sagen kann vor der nächsten Bundestagswahl, ja, hört mal zu, wir haben so und so viel 1.000 neue Freiwillige, alles wunderbar. Und natürlich kann die allermeisten Bundesbürger überhaupt nicht unterscheiden, ja, ein Mann in Uniform ist ja schön, aber wozu ist der eigentlich gut? Ich halte das wirklich für ein fatales Spiel aus einer innenpolitischen Logik heraus. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die verpflichtenden Musterungen für Männer erst ab 2027 greifen. Jetzt sagt doch aber der Minister und auch der Generalinspekteur, dass vermeintlich ab 2029 Russland zu einem Angriff bereit ist. Also da steckt doch ein Unernst in diesen Zahlen. Haben wir denn alle Zeit der Welt? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also die Bedrohung, die auch verkündet, die auch meines Erachtens richtig ist und das, was da getan wird, da gibt es ein riesiges Delta und Boris Pistorius profitiert davon, dass er natürlich extrem gut in strategischer Kommunikation ist. Ich halte das auch für vorbildlich, aber dass das niemand wirklich beurteilen kann, weil wir eben viel zu wenig Wissen in der Gesellschaft, im Journalismus und so weiter für die Details der Bundeswehr haben. Und es geht um Kampfkraft. Es geht, nur das schreckt ab. Und letztlich, ich muss das ganz deutlich sagen, dieses Gesetz macht letztlich den Krieg wahrscheinlicher. Weil es ein Beweis dafür ist, dass wir nicht zu Potte kommen und weil es einzahlt auf diejenigen um Putin herum oder bei Putin selber, die sagen, naja, der Westen ist schwach. Auch unter großem Druck kommt der Westen nicht zu Potte und Deutschland ist eben ein Land, das eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der NATO-Ostflanke spielt. Sie hören aus meinen Worten eine gewisse Verzweiflung. All das wird Boris Pistorius nicht umstimmen. Wir werden keine Wehrpflicht in dieser Legislatur sehen und wir werden auch nicht verteidigungsfähig werden in dieser Legislatur.
Letzte Frage, lieber Herr Neitzel. Wird dann der bevorstehende Winter für Deutschland der letzte Winter in Frieden?
Also ich will es nicht hoffen. Ich will eigentlich ein optimistischer Mensch und ich will hoffen, dass wir einen Frieden bewahren können und es braucht ja alles irgendwie kein Mensch und ich würde mir auch wünschen, dass wir von den hohen Investitionen in Verteidigung wegkommen und das zum Beispiel in die Bildung investieren können. Also ich will das nicht hoffen, aber zurzeit ist meine einzige Hoffnung, dass Putin wie auch immer in der Ukraine scheitert. Danach sieht es leider zurzeit nicht aus, aber das ist meine Hoffnung. Den Glauben, dass wir durch eine, sag ich mal, Aufrüstung, durch eine Reform der Bundeswehr ein klares Zeichen der Abschreckung senden. Diese Hoffnung habe ich nur noch an ganz optimistischen Tagen und ich sehe eigentlich in der Regierung nichts, was darauf hindeutet. Wir werden weiter durchwurschteln und ich würde mich gern mit Ihnen im Jahr 2045 verabreden. Dann werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Bundeswehr vorangekommen ist, aber die Bundeswehr braucht leider für alles 20 Jahre und wohl auch für diesen Versuch, sich für Landes- und Bündnisverteidigung aufzustellen.
Wir haben mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel über den Ukraine-Krieg und den Umgang der europäischen Staaten damit gesprochen. Danke.
Vielen herzlichen Dank.
Zum Ende einer jeden Folge nehmen wir uns immer noch mal einen kurzen Moment zum Revue passieren. Welche Aussagen klingen noch nach? Was waren wichtige Takeaways? Martin, willst du anfangen?
Das mache ich gerne, Katharina. Danke. Drei Dinge klingen tatsächlich sehr nach, klingen richtig in den Ohren. Das ist das Zitat ganz zum Schluss. Haben wir denn alle Zeit der Welt? Womit Sönke Neitzel für mich nochmal die Dringlichkeit dieser Situation, dieser Wochen, dieser Monate klar macht, warum er wir sehr gut begründet hat, finde ich, warum Putin sich maximal noch 3 Jahre Zeit lassen wird. Dann der zweite Punkt ist einfach das Stichwort Unernst, was er für die deutsche Diskussion, na weniger Diskussion, als vielmehr für die politischen operativ Tätigen gewählt hat. Das fand ich leider richtig und angemessen. Und drittens das Personalproblem, ne, dass die Russen so extrem aufrüsten können. 1,2 Millionen Mann, das muss man glaube ich nicht gendern, unter Waffen halten. Und dass sie in einer Größenordnung gewachsen sind, die der Größe der gesamten Bundeswehr entspricht. Und das binnen 15 Monaten, während die Ukraine ausblutet. Also nicht so viel Helles in dem, was er sagt, aber sehr viel Realismus. Katharina, wie ging es dir?
Dann knüpfe ich bei dem letzten Punkt, den du genannt hast, an. Das fand ich auch, diese Einschätzung von ihm zum Wehrdienst, zum neuen Wehrdienstmodell in Deutschland, dass damit ein Krieg wahrscheinlicher geworden ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr prägnant und auch sehr beunruhigend. Trotzdem würde ich sagen, er hat zumindest am Anfang auch ein paar Punkte genannt, die irgendwie Hoffnung machen. Und ich gehe optimistischer hier raus, als ich am Anfang gedacht hätte. Einfach sich das nochmal vor Augen zu führen, wo wir auch im März standen und dass es die NATO eben doch noch gibt, dass die USA sich noch nicht komplett zurückgezogen haben und auch dann mit Blick auf das Support-Manöver, dass das eben kleiner ausfällt, als man vielleicht vorher erwartet hatte. Das waren so ein paar Punkte, wo ich denke, die können vielleicht doch Hoffnung stiften.
Ja, das stimmt. Und dass wir auch immer noch Dinge tun können, ne? Seien das Deep Strike-Waffen oder ähnliche Dinge. Ja, das stimmt. Und das war sie, die erste Folge der neuen Staffel von Pott und die Welt. Wir freuen uns über Feedback, was gefällt, was können wir besser machen. Gerne Bewertungen und Kommentare im Podcatcher Ihrer Wahl oder auf YouTube hinterlassen.
Danke fürs Zuhören, sagen Katharina Peetz
und Martin Bielecki. Tschüss und bis zum nächsten Mal.